Und wir danken dir dafür, dass du unter uns bist. Wir wissen es aus deinem Wort. Und du bist hier auch mit deinem Heiligen Geist. Du möchtest unsere Herzen öffnen, unsere Ohren öffnen. Du möchtest, dass wir hören und verstehen, was du uns zu sagen hast und dass es in unseren Lebensalltag einfließt. Herr, so segne nun jeden Einzelnen, der gekommen ist. Sei du auch bei denen, die heute Morgen nicht hier sein können, Herr. Und ganz besonders bei denen, die vielleicht auch krank sind. Amen. Ja, da stehen wir nun. Edda sagte mir vorhin, ist ein ganz komisches Gefühl, Jason ist nicht mehr da. Ja, was machen wir da? Jason ist nicht mehr da. Bitte? Oh ja, aber ich bin nicht dazu da, damit sich der Rest der Gemeinde zurücklehnt und sagt so nach dem Motto, der macht das schon. Ich habe im Vorfeld gesagt, wir machen es miteinander. Und wir werden sehen, wie wir es machen. Aber ich möchte über Berufung sprechen heute Morgen. Berufen. Ich bin hier in die Arche gekommen, vor, ich glaube, anderthalb Jahren etwa. Und habe gleich Jason gesagt, ich erhebe hier keinen Anspruch auf ein Leitungsamt. Ich bin Seelsorger, ich habe genug zu tun. Ja, nun hat sich das aber so ergeben, dass Jason und Familie gehen. Und die Frage ist, wie geht's denn weiter in der Arche? Und dann hat man einige Anstrengungen unternommen und versucht, jemanden zu finden, der die Arbeit übernehmen will. Aber irgendwie hat keiner so richtig angebissen. Und ich wollte eigentlich nicht. Schon aus Altersgründen. Dann kam ein merkwürdiger Vorschlag vom Nordwestbund, der uns intensiv ins Gebet getrieben hat, bis dahin. Und einige Leute sagten, jetzt komm, mach was, tu. Aber Berufung. Ich denke, man muss Klarheit darüber haben, dass man an dem Platz ist, an dem Gott einen haben will. Wir waren hier in der Warteschleife. Ich war lange Pastor auf Fehmarn, viel in der Seelsorge gemacht, manche Seminare und waren in der Warteschleife. Gott, wo willst du uns hinhaben? Aber ich wäre nicht bereit gewesen, hier anzutreten, wenn ich nicht wirklich im Gebet Klarheit bekommen hätte, dass wir jetzt gegenwärtig an dem Platz sind, an dem Gott uns haben will. Ich weiß ja noch, wie das damals war, als ich zum Glauben gekommen bin. Ich war nicht lange in der Gemeinde. Und der Pastor war immer hinter mir her und hat gesagt, du musst zur Bibelschule gehen, du musst zur Bibelschule gehen. 4 Jahre. Und 4 Jahre habe ich gesagt, nö, mache ich nicht. Und er sagt, warum nicht? Ja, ich sage, ich habe keine Berufung. Ich habe keine Berufung, in den geistlichen Dienst zu gehen. Ich war gerade mit dem Betriebswirtschaftsstudium fertig und fange wieder von vorne an zu studieren. Nö, mache ich nicht. Und dann war ich mit einem Freund in England, Schottland, in Glasgow, habe ich geholfen bei einer Gemeindegründung und anschließend waren wir auf der Pfingstkonferenz von der Assemblies of God in London. Und da gab es abends um 11 eine Gebetsversammlung. Also das war so eine Versammlung mit 6.000 Leuten in 4 Hallen und das ging also Tag und Nacht, eine Woche rund um die Uhr gab es da Programme, Filme, Konzerte, Predigten, Vorträge, Gebetsabende, alles Mögliche. Und abends um 11 gab es einen Heilungsgottesdienst. Und ich hatte ja immer die Bücher gelesen von Catherine Kuhlmann. Wer schon länger im Glauben ist, der kennt sie vielleicht noch. Und ich habe mir mal gedacht, neuer Papier ist geduldig. Die schreibt mir viel, aber gesehen habe ich hier noch nichts in Kiel. Ich war ja in Kiel damals. Und dann war ich in dieser Gebetsversammlung. Und es war, für mich war es unfassbar. Als eine Frau aus dem Rollstuhl aufstand nach 21 Jahren und geheilt war. Da habe ich gedacht, oh, habe ich gelesen, aber das passiert tatsächlich. Dann stand noch eine Frau auf nach 18 Jahren, auch aus dem Rollstuhl. Und als die Konferenz zu Ende war, wurden die Rollstühle angeboten und sie wurden verschenkt, wenn sie jemand brauchen kann. Menschen, die geheilt worden sind und nicht nur die. Und in dieser Nacht habe ich Klarheit bekommen. Habe ich gesagt, Herr, wenn du das tun kannst, wenn du wirklich immer noch derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, dann bin ich bereit zu gehen. Und dann habe ich gesagt, und dann muss ich auch eine vernünftige Ausbildung machen. Und dann muss ich wissen, wo du mich haben willst. Heute bin ich hier. Berufung. Wir haben Klarheit. Dies ist der Platz, an dem Gott uns haben will. Meine Frau genauso wie ich. Ihr Lieben, und jetzt geht es um Berufung. Wir haben ja, wie gesagt, schon viel gearbeitet. Wir haben einen Studienkurs Ältestenschaft gemacht. Ich habe ja im Vorfeld gesagt, ich leite die Gemeinde geistlich nicht alleine. Ich möchte aus ganz bestimmten Gründen Älteste haben, die mit mir zusammen die Arbeit tun. Aber das geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt einen Vortrag über Berufung halte, damit die Ältesten ein bisschen auf Trab gebracht werden, die noch nicht wissen, ob sie es machen sollen, sondern ganz allgemein über das Thema sprechen. Das ist ja die Frage. Ne? Wenn dich jemand fragt, hast du eine Berufung für diese Gemeinde, was antwortest du? Es werden ja nicht alle Pastoren und es werden nicht alle Älteste, aber Gott hat ja jeden Einzelnen gerufen in seine Nachfolge. Und den er gerufen hat, den beruft er auch, seinen Platz in der Gemeinde einzunehmen. Und er befähigt ihn auch dazu. Wir haben immer so viel Angst davor, etwas zu tun, nach dem Motto, ich kann das nicht und vielleicht kann ich gar nicht reden. Dann lest mal Jeremia. Der sagte, ich bin viel zu jung und reden kann ich auch nicht. Und Gott hat gesagt, geh hin. Ich werde dir die Worte in den Mund legen, die ich dir zeige. Ja, ihr Lieben, es gibt ein Buch mit dem Titel von Gerhard Theissen, Der Schatten des Galliers. Und der handelt von Markus, der Jesus kennenlernen wollte. Wir haben ja auch einen Markus hier, der kennt Jesus schon. Amen. Aber dieser Markus hier, der geht Jesus hinterher, kommt aber immer einen Schritt zu spät. Bei den verschiedenen Stationen trifft er auf Menschen, die ihn von Jesus und seinem Wirken erzählen. Markus wird zu einem Nachfolger Jesu, der ihm, wie wir, nie persönlich begegnet ist. Eine Szene seiner Wanderung ist mir besonders in Erinnerung geblieben, als ich das Buch gelesen habe. Markus reist nach Bethsaida und erwartet an der Zollstation einen ihm gut bekannten Zöllner. Doch statt seiner sitzt dort ein ganz neuer. Markus fragt ihn nach seinem Bekannten, worauf es aus dem neuen Zollunternehmer herausbricht. Sein Vorgänger wurde von Jesus angesprochen und hat alles stehen und liegen lassen, um mit ihm zu ziehen. Das wäre ja kein Problem, aber vor seinem Aufbruch hatte er noch ein großes Abschiedsfest mit lauter abgefragten Typen aus der Gegend in seinem Zollhaus gefeiert. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich wie immer aufgeregt. Nun kommen diese Leute ständig zu ihm und wollen weiterfeiern mit diesem Jesus. Dabei hat er doch mit diesem Jesus gar nichts zu tun. Aber er wird diese Leute einfach nicht mehr los. Stauern kommen welche am Zollhaus vorbei und fragen nach Jesus. Eine kurze Jesusbegegnung wird aus einer anderen Perspektive erzählt. Jesus ist in bestehende Systeme eingebrochen. Er hat auch durchaus Unruhe verursacht bei der hohen Geistlichkeit seiner Zeit. Er hat die Sehnsucht der Unterprivilegierten geweckt, dass es im Leben mehr als dieses Betteldasein geben muss. Jesu Wirken hatte an dieser Zollstation Folgen. Wo Jesus ruft, betrifft es mehr als diesen einen, der gerufen wurde. Habe ich euch ja eben schon erklärt. Ne? Keiner da, der sich bequem zurücklehnt und sagt, der Pastor macht das schon. Weil, wenn ich gehen kann, kann ja beten. Und wir brauchen sie alle. Auch hier bei uns. Jesu Wirken an dieser Zollstation hat Folgen. Und ich lese aus Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Das ist die Berufung des Matthäus und das Mahl mit dem Zöllnern. Ein Ausschnitt. Und da Jesus von dannen ging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, da er zu Tische saß oder lag, müssen wir heute sagen, damals hat man am Tisch gelegen, da gab es noch keine Stühle. Da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tische mit Jesus und seinen Jüngern. Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernet, was das sei. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Über diesen Abschnitt gäbe es unendlich viel zu sagen. Es würde eine Predigt weit übersteigen. Deswegen nur einige Auszüge. Jesus sieht den Zolleinnehmer Matthäus. Also wir sind heute nicht bei Zachäus, sondern bei Matthäus. Eigentlich scheint er völlig unbrauchbar für Jesu Team. So wie wir uns vielleicht manchmal fühlen, ne? Was soll ich denn tun? Ich kann doch gar nicht. Und ich will mich ja auch nicht blamieren. Ich halte lieber meinen Mund. Er schien völlig unbrauchbar für Jesu Team. Er ist durch seine oft unseriösen Geschäfte mit den nichtjüdischen Besatzungsmacht vor dem Gesetz unrein. Er wird von den Bürgern verachtet. Er ist mit seinem eigenen Geschäft sesshaft in der Stadt. Wie soll der denn ein Vertreter Gottes werden? Wir wissen ja, wo wir gerade stehen. Wir haben vielleicht keine betrügerische Firma, das will ich mal hoffen. Aber wir haben ja auch so unseren Platz in dieser Welt, im Alltag. Und dann kommen wir in den Gottesdienst und dann manch einer freut sich, dass er nicht hier stehen muss. Und dass man ihn in Ruhe lässt, dass man ihn nicht belästigt. Und dann ist hier einer, von dem die Leute sagen, also der geht gar nicht. Der geht überhaupt nicht. Wir werden das ja sehen, es wird sich herauskristallisieren, wer in unserer Gemeinde den Ältestendienst annimmt, weil Gott ihm gezeigt hat, dass es sein Platz ist. Ich bin ja mal gespannt, ob jemand sagt, also der geht gar nicht. Aber der kommt dann zu mir in die Seelsorge, das kriegen wir auch geklärt. Aber der hier, der wird von den Bürgern verachtet, der hat einen schlechten Ruf. Der ist mit seinem eigenen Geschäft sesshaft in der Stadt. Und der soll ein Vertreter Gottes werden? Wer soll dem denn glauben? Wie soll der missionieren, wenn die Leute in ihm nur den Lügner und den Betrüger sehen? Wie soll er mit Jesus mitgehen, wenn er doch mit seinem Arbeitsplatz verbunden ist? Jesus sieht einen völlig unpassenden Menschen, würden wir heute sagen, um genau ihn in sein Team zu rufen. Das ist ja gerade das Unglaubliche. Jesus ist anders wie wir. Der denkt anders wie wir. Der handelt anders wie wir. Der sucht sich einen aus, von dem die Menschen sagen, also der geht gar nicht. Vielleicht sagen das ja auch einige von mir, der geht gar nicht. Macht nichts. Aber wie soll der missionieren, wenn die Leute in ihm nur den Lügner und Betrüger sehen? Jesus sieht einen völlig unpassenden Menschen, um genau diesen in sein Team zu rufen. Er sieht offenbar tiefer, als wir es tun. Und wir, die wir ja fromme Christen sind unsere Sünden am Kreuz von Golgatha abgeladen haben, Jesus kennen und lieben gelernt haben, wir gerufen sind, Menschen die gute Botschaft weiterzusagen. Wir genieren uns. Wir trauen uns nicht so richtig. Das ist ein Imageproblem. Wer weiß, wie die Leute über uns denken. Jesus entdeckt bei den Menschen Unzufriedenheit, Sehnsucht, vielleicht auch tiefes Schuldbewusstsein. Er hört den stummen Schrei: Hol mich hier raus aus Schuld und Sünde. Er antwortet auf diesen Schrei, indem er dem Mann die Hand hinstreckt und ihn beruft. Matthäus muss nur noch einschlagen. Die Hand nehmen, sagen, jawohl. Wir sind nicht Matthäus an einer Zollstation in Galiläa vor 2000 Jahren. Wir sind auch nicht Kollaborateure mit feindlichen Mächten. Betrügen wahrscheinlich eher nicht. Sind in unserer Umgebung geschätzt und sehen nicht aus, als ob wir uns in einem Gefängnis befänden. Doch auch uns sieht Jesus an und er sieht tiefer. Er berührt uns an einer Stelle, wo wir für sein Retten empfindlich sind. Er hört auf unsere Suche nach Glück, unser Weinen im Unglück, spürt unsere Sehnsucht nach einem, der zu uns steht, und unseren Wunsch, mehr zu tun als das Übliche. Und manch einer weiß tief in seinem Herzen, Gott hat mich beauftragt. Er hat mich beauftragt, Menschen zu erzählen, die gute Nachricht. Aber ich will nicht. Ich habe Angst, ich habe Sorge. Was denken die Leute von mir, wenn ich auf einmal anfange, über Jesus zu reden? Ich habe damals in Kiel als junger Betriebswirt in einem Betrieb gearbeitet. Und der Eigentümer, so Mitte der 70, kam ab und zu mal vorbei. Und als ich ihm sagte, ich bin Christ geworden, ich bin lebendiger Christ, ich folge Jesus nach, sagte er zu mir, das sind die Schlimmsten, sie sind entlassen. Jo, mach sein. Hat es mir geschadet? Ich glaube nicht. Im ersten Moment ist man geschockt. Aber so war das. Der hat die Einstellung gehabt, also Christen, das sind ganz schlimme Finger, also mit denen will ich nichts zu tun haben. Hat mich auf der Stelle entlassen, hat gesagt, kann nach Hause gehen, bin freigestellt bis zum Ende der Kündigungsfrist, tschüss. Das gibt's. Und dann stellst du dir die Frage, soll ich nochmal was von Jesus sagen? Da halte ich doch lieber meinen Mund, das bringt ja nur Nachteile. Nein, das ist so nicht. Gott gibt uns Freimut. In der Pfingstgemeinde sagt man immer, wir kriegen die Zungenrede. Ist ja auch in Ordnung. Aber in Apostelgeschichte 4 steht auch, dass wir Freimut zum Reden kriegen. Es kostet nur unsere Überwindung, es zu tun. Und das ist nicht eine besondere Berufung, das ist eine Universalberufung. Wenn wir den Missionsbefehl nach Markus im Urtext lesen, dann steht da, geht hin in alle Welt wörtlich und plaudert das Evangelium aus. Hat er das den Pastoren gesagt? Wer ist denn da angesprochen? Wer ist denn Jünger Jesu? Die Theologen? Die sind manchmal auch Theolügner. Nein, wir sind gefragt. Als seine Kinder, Gott hat uns gesucht, er hat uns geliebt, als wir nicht nach ihm fragten. Er hat uns gefunden, er hat uns überwunden, wir sind seine Kinder geworden. Und jetzt fängt der Selbstzweck an. Schön, ich bin Kinder Gottes, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel. Jetzt setze ich mich auf den Stuhl und warte, bis ich dran bin. Nee. Wir haben eine Universalberufung, jeder einzelne Gottes Wort den Menschen zu erzählen, die ihn noch nicht kennen. Und es gibt eine aktuelle Statistik, aus der geht hervor, dass noch etwa 9% aller wiedergeborenen Christen in Deutschland im Alltag mit ihrer Umgebung nicht über ihren Glauben reden. Und das ist ein Skandal. Das ist wirklich ein Skandal. Und dann sitzt man in der Gemeinde und sagt, geht ja nicht voran. Wir wachsen gar nicht, im Gegenteil, wir werden weniger. Jason ist weg. Und das Ehepaar Kost ist aufgebrochen zu neuen Ufern. Was machen wir jetzt denn? Warten, bis der Letzte einen Weg gefunden hat woanders? Oder bis wir den Letzten beerdigt haben? Dann machen wir die Tür zu. Oder nehmen wir diese Universalberufung mal an und reden wir mal mit Menschen über Jesus, die ihn noch nicht kennen. Und wie macht man das? Das machen wir nach den Sommerferien. Da machen wir mal ein schönes Seminar, wie man mit Menschen über Jesus redet. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Weitersagen, von einem englischen Bibelschullehrer und Leiter. Der erste Satz heißt, ein guter Witz ist besser als eine Bibelstelle, mit der man den anderen erschlägt. Evangelisationsmethoden. Aber die einzige Evangelisationsmethode, die heute noch funktioniert, ist das Gespräch untereinander. Du kannst Zettel in die Briefkästen werfen, du kannst sagen, ich mache hier eine Bibelwoche für die Öffentlichkeit. Kommt keiner. Kommt keiner. Wir sind aufgefordert, Zeugnis von dem zu geben, der uns liebt, der uns errettet, der auf uns aufpasst. Jesus ruft uns raus aus unseren persönlichen Gefängnissen, wo nichts mehr geht und wo wir uns verstrickt haben in alle möglichen Wenn und Aber. Ich habe das erlebt. Ich habe auch, als ich noch ein paar Tage jünger war, viel Jugendarbeit gemacht. Teestubenarbeit war damals noch modern. Und dann sind wir in Göppingen im Schwäbischen auf die Straße gegangen. Und ich fing an, auf der Straße zu predigen. Und 5 Minuten später waren alle Jugendlichen weg. Bis ich dann irgendwann wieder reinkam, irgendein paar Experten mitgebracht habe, die sich interessiert haben. Da habe ich gefragt, wo wart ihr denn? Ja, haben sie gesagt, das war für uns ein Imageproblem. Was denken die Leute über uns? Sowas kann man doch nicht machen. Doch, man kann. Man darf, man soll sogar. Warum auch nicht? Und wer aus Altersgründen nicht mehr gehen kann, der kann beten. Und wir brauchen nichts wichtiger als das Gebet. Wir brauchen kein Geld, wir brauchen auch sonst nichts. Aber Gebet brauchen wir. Und diejenigen, die gehen können, die brauchen einen neuen Impuls vom Heiligen Geist, dass sie gerufen sind. Und das geht dann durch alle Instanzen, natürlich, bis hin auch zum Ältestenschaftsdienst. Das ist eine ernsthafte Sache, darüber muss man ins Gebet gehen und Klarheit darüber haben, Gott will mich an diesem Platz gebrauchen, und zwar genau in der Unzulänglichkeit wie dieser Matthäus hier vielleicht. Ich habe es ja im Seminar gesagt, ich habe, glaube ich, in diesem Seminar insgesamt 90 Bibelstellen gezeigt und gesagt, wenn wir jemanden suchen, der diesen 90 Bibelstellen komplett gerecht wird in seinem Leben, finden wir bis an unser Lebensende keinen Ältesten. Gott ruft uns, dich und mich, die Unzulänglichen, ich bin ja auch ein Unzulänglicher, die unzulänglich sind, mutig zu werden, das zu tun, was Gott uns aufträgt. Was trägt er uns dann auf? Geht hin, an die Hecken, an die Zäune, in die Gassen, in die Häuser, wo immer auch ihr hingeht, und plaudert das Evangelium aus. Es ist doch gar nicht so schwer, wir brauchen doch nur das erzählen, was wir selber mit Gott erlebt und erfahren haben. Jürgen hat vorhin zum Zeugnis aufgerufen, es war Schweigen im Walde, Und jeder Einzelne, der Jesus kennengelernt hat, hat seine Bekehrungsgeschichte. Dann erzählt sie uns doch mal, weil das baut uns doch auf. Seid doch nicht so schüchtern. Erzählt doch auch mal dann, wenn gerade in der Woche nichts passiert ist, wie ihr überhaupt, wie Jesus euch gefunden hat, was passiert ist. Das ist spannend. Jesus ruft uns raus aus unseren persönlichen Gefängnissen, wo nichts mehr geht. Er hält uns seine Hand hin und sagt, folge mir. Wohin? Ich habe das ja schon mal gesagt, wenn wir hier am Sonntagmorgen im Gottesdienst sitzen, dann weiß ich gar nicht, wer diesen Begriff Gottesdienst erfunden hat. Wer dient denn hier heute Morgen? Zwei Leute im Lobpreis, einer, der die Gottesdienstleitung hat und einer, der die Predigt hält. Und was macht die Gemeinde? Die genießt, hoffentlich. Also sind wir nicht im Gottesdienst, sondern im Gottesgenuss. Und der Dienst fängt an, wenn wir da zur Tür rausgehen. Dann fängt der Dienst an. Man muss keinen Ortswechsel und Umzug zur Folge haben oder einen radikalen Umbruch der Lebenssituation hinnehmen. Manchmal brauchen wir nur eine deutliche Stimme, um wieder unseren Platz zu finden und eins und anzunehmen. Jesus lädt uns in eine Schule des Hörens ein. Hören können wir, wenn wir selbst aufhören zu reden, unsere Vorstellungen loslassen, unseren Kopf frei bekommen für die neue Weisung von Jesus. In unserer Erfahrung vergeht zwischen Ruf und Antwort ja oft eine längere Zeit. Das ist auch genehm, aber man muss auch mal mit den Entscheidungen zum Ziel kommen. Und in dieser Zeit brauchen wir unter Umständen auch die Fürbitte unserer Weggefährten dringend nötig. Und deswegen, wir brauchen Älteste. Und ich lade die Gemeinde herzlich ein, dass wir gemeinsam dafür beten, dass sich auch Menschen dafür zur Verfügung stellen. Das ist ein Auftrag von Jesus an uns heute Morgen. Wer ist denn bereit, ihn anzunehmen und umzusetzen? Zwei Männer treffen aufeinander und etwas Neues beginnt. Jesus kommt am Zollhaus vorbei, ne? Und bei Markus beginnt was Neues. Jesus ist das Licht, das wir schon aus der Weihnachtsgeschichte kennen, der Stern von Bethlehem. Die Magier folgen dem Licht Jesu, die Geheilten wurden vom Licht Jesu durchflutet. In der Bergpredigt sagt Jesus seinen Nachfolgern zu, dass sein Licht zu ihrem Licht wird, dass sie Licht der Welt sind. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Erst sagt er mal, ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt er, ich bin in euch. Und jetzt stellt mal das Licht nicht unter euren Scheffel. Ne? Lasst es mal leuchten in diese verlorene Welt. Matthäus lässt dieses Licht in sein Leben ein. Er fängt in diesem Licht was Neues an und er wird zu einem wichtigen Teammitglied in Jesu Mannschaft. So unzulänglich wie er war, so unzulänglich wie wir sind. Das Unbewegliche wird beweglich. Der Verachtete zum Missionar, der Unreine zu Gottes Boten. Die zweite Gruppe dieser Jesusbewegung kommt ins Spiel, die mitfeiernden Freunde beim Abschiedsmahl. Sie wurden von Matthäus, aber eigentlich von Jesus selbst zu Tisch geladen. Ihre Tischgemeinschaft auf dem Weg ist Vorzeichen unserer Mahlgemeinschaften mit Jesus und Hinweis auf das endzeitliche Freudenmahl, wenn Jesus uns in seiner Ewigkeit den Tisch deckt. Sind wir hier auch solche Freunde, die durch einen Menschen aufmerksam auf Jesus werden? Was geschah mit uns, als wir vom Tisch aufstanden? War da jemand, der sich um uns gekümmert hat, uns das Evangelium lieb machte, für uns sorgte, so lange, bis wir selbst andere einladen konnten? Und wie gehen wir mit denen um, die hier in der Gemeinde einfach vorbeikommen? Lassen wir sie wieder gehen, wie damals an der Zollstation, oder gehen wir zusammen mit ihnen weiter? Auch wenn auf dieser zweiten Personengruppe sicher nicht der Schwerpunkt dieser Jesusbegegnung liegt, so fragt sie uns doch ernsthaft an, wie wir es mit denen halten, die wir zum Feiern einladen. Bleiben wir an ihrer Seite? Hat Gemeinde eine Chance zu wachsen? Lassen wir sie laufen? Wurde zwar ihre Sehnsucht geweckt, aber nicht gestillt? Und eine dritte Gruppe taucht auch noch auf. Das sind die Pharisäer, immer wieder fromme, gesetzestreue Widersacher, die eigentlich Jesus besonders nahe sein müssten. Sie verstehen diese Szene nicht. Wie kann Jesus, der Gott zu repräsentieren meint, sich in die Nähe von solch unreinen Sündern begeben? Das ist ja ein Skandal. Das passt nach ihrer Meinung nicht zusammen. Jesus, so demonstriert er hier in eindrücklicher Weise, ist stärker als die Sünde. Sünde ist Unreinheit und keine Bedrohung für ihn. Sein Licht kann auch die schlimmste Dunkelheit nicht schlucken. Im Gegenteil, wo Jesus ist, muss jede Sünde kapitulieren. Jesus gibt den Widersachern drei Antworten. Und damit komme ich dann auch schon gleich zum Schluss. Die erste entstammt der Alltagslogik. Jesus kann erwiesenermaßen heilen, was von seinen Gegnern nicht bestritten wird. Er ist also Arzt und damit für die Kranken zuständig. Jesus thematisiert nicht Sünde und Schuld oder das Befolgen von religiösen Regeln. Krank werden kann jeder. Gesund zu sein ist kein Verdienst. Weil jeder krank werden kann, brauchen alle einen Arzt, Zöllner und Sünder genauso wie die Pharisäer. Da haben wir keinen Unterschied. Die zweite Begründung gibt Jesus mit einem Zitat aus der Heiligen Schrift. Er sagt, Gott will Barmherzigkeit, weil er barmherzig ist. Dem können die bibelkundigen Pharisäer nicht widersprechen. Wer von dieser Barmherzigkeit Gottes lebt, braucht nicht zuerst korrektes Verhalten an den Tag legen, bevor Gott sich erbarmt. Er kann in diesem Jahr Gottes unbeschwert leben und sich für die Nöte der Menschen um ihn herum öffnen. Aber wir müssen das verstehen. Wir können das, wir dürfen das. Wir sollen es sogar. Zum dritten thematisiert Jesus das Ziel seiner Sendung. Er ist für die da, die stecken geblieben sind und eine Chance zum Aufstehen und zum Weitergehen brauchen. Jesus will aus der Enge in die Weite führen und neue Möglichkeiten des Lebens zeigen. Und aus dem Grund sagt er zu Markus, folge mir nach. Natürlich ist Jesus auch für Gerechte da, doch nur in dieser Weise, dass auch die Gerechten ihre Begrenzung wahrnehmen und sich nach Gottes Erbarmen ausstrecken. Auch die vierte Gruppe, zu der Jesus redet, wollen wir in den Blick nehmen. Das ist die Gemeinde. Das sind wir, heute, hier. Direkt zur Gemeinde sagt Jesus, übt Barmherzigkeit an Menschen, die in euren Augen vom rechten Weg abgekommen sind. Schätzt die nicht gering, die von mir Würde bekommen. Seht in ihnen Menschen, die ich von Herzen liebe und die ich mit dieser Liebe beschenken will durch euch. Er will uns gebrauchen, dass wir hingehen und diese Liebe weitersagen und weitergeben. Jesus predigt in der Gemeinde zu denen, die sich auf die Seite der Frommen und Richtigmacher stellen würden. Jesus wirkt um ihre Zustimmung, er wirbt um ihre Zustimmung, die Verstrickten und Isolierten einzuladen und in die Tischgemeinschaft zu rufen. Jesus predigt in der Gemeinde zu denen, die sich zu den Sündern zählen würden, die an Messlatten gescheitert sind und Fehler begangen haben. Sie stehen vielleicht nur am Rand des Geschehens, wollen durch ihre Anwesenheit die Gemeinde nicht durcheinander bringen. Manchmal scheitern Menschen an unseren Messlatten. Also ich habe das schon mal miterlebt. Wir waren in einer Gemeinde irgendwo und in dieser Gemeinde gab es eine Arbeitsgruppe, die sich um Obdachlose gekümmert hat, die dann auch zum Gottesdienst kam. Und dann kam von einem Ältesten aus der Gemeinde ein Brief an den Pastor, der sagt, der schrieb, so geht das nicht. Die Obdachlosen müssen einen separaten Gottesdienst für sich haben, weil die stinken. Und wenn wir die in unseren Gottesdienst lassen, dann kann ich ja meine eigenen Eltern nicht mehr mitbringen. Das geht ja nicht. Den Ältesten brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Nein, Gott sucht zu erretten, zu erlösen, was sonst ohne ihn verloren ist. Wir haben in unserer Teestubenarbeit in Göppingen am Bahnhof einen Alkoholiker unterm Strauch rausgezogen, der dann zu Jesus kam, sich als begnadeter Maler rausstellte, der hat nachher Bilder im Museum, Ölgemälde im Museum ausgestellt in Göppingen. Er wurde ein Gotteskind, heiratete eine gläubige Schwester, wurde nach 40 Jahren Wanderschaft sesshaft und ein Mitarbeiter im Leib Christi. Wir können den natürlich übersehen, so nach dem Motto Zielverfehlung. Wir brauchen Leute, die gutes Geld verdienen und unsere Gemeinde unterstützen. Nein, wir brauchen die, zu denen Jesus uns ruft. Zu niemand anderen. Und das ist jeder, der ihn noch nicht kennt. Ausnahmslos. Ganz egal, in welcher Situation. Wir haben in Rendsburg auf dem Weg zu einer Veranstaltung einen Betrunkenen aus einem Graben gezogen. Der lag da im Wasser und wenn wir ihn nicht rausgezogen hätten, wäre er wahrscheinlich ertrunken. Ein Mann, der auch obdachlos war, draußen rumlief. Wir haben ihn mitgenommen. Die Veranstaltung war bei einem vielfachen Millionär in seiner Villa, der ein bibelgläubiger Christ und Mann war, ein barmherziger Mann. Der hat diesen Mann aufgenommen in sein Haus. Der hat sich bekehrt, ist ein Kind Gottes geworden. Der Mann hat eine selbstständiger Teppichhändler mit vielen Filialen. Und heute ist dieser Obdachlose ein Filialleiter in einer seiner Gemeinden und ein liebenswerter Mitarbeiter in der Gemeinde, in der Stadt, wo wir damals unterwegs waren. Gott sucht das Verlorene. Und er möchte, dass wir hingehen zu den Verlorenen und ihnen erzählen. Wenn er in ihnen Menschen sieht, die er von Herzen liebt und die er mit seiner Liebe beschenken will, wer sind dann wir? Wir verschmähen unsere Universalberufung vielleicht. Wir brauchen keine extra Einladung zum Weitersagen. Die steht im Missionsbefehl. Die gilt allen Menschen, die Jesus angenommen haben. Jesus predigt in der Gemeinde zu denen, die sich auf der Seite der Frommen und Richtigmacher stellen würden. Er wirkt, um ihre Zustimmung, die Verstrickten und Isolierten einzuladen und in die Tischgemeinschaft zu rufen. Er predigt in der Gemeinde zu denen, die sich zu den Sündern zählen würden, die an Messlatten gescheitert sind, die Fehler begangen haben. Sie stehen vielleicht nur am Rand des Geschehens, wollen durch ihre Anwesenheit die Gemeinde nicht durcheinander bringen. Doch genau um sie geht es Jesus. Und um sie muss es uns auch gehen. Ich sagte, alle, die Jesus noch nicht kennen. Ich habe zwar über Obdachlose gesprochen, aber das ist nur eine Zielgruppe. Jesus lässt sich nicht dahin kommandieren, wo wir ihn erwarten, sondern er ist da, wo er sein will. Manchmal ist das nicht ein Ort, wo wir sein Wirken erwarten. Es gibt niemand unter uns, der reiner Pharisäer oder Sünder ist. Wir haben von allem vielleicht etwas in uns. Wir erheben uns leicht über andere, finden, dass andere nicht richtig glauben, sind der Meinung, unser Leben selbst ist am besten. Das haben wir am besten im Griff. Wir brauchen gerade deshalb dringend unseren Arzt, der uns heilt. Vor allen Dingen auch von unserer eigenen Selbstgerechtigkeit, die wir selbst manchmal als Kinder Gottes noch nicht abgelegt haben. Mit ihm zu feiern sind wir eingeladen. Der reiche junge Mann, der Jesus in einer anderen Stadt begegnet, der lief davon. Er wollte sich der Behandlung durch Jesus nicht unterziehen und blieb in seinem alten Leben. Matthäus dagegen ließ sich rufen und stand auf in ein neues Leben für Gott. Lassen wir uns auch rufen, stehen auch wir auf, um Jesus zu folgen. Ich lade uns ein, dafür zu beten, Gott zu fragen, Herr, wo ist mein Platz, an dem du mich gebrauchen willst, wenn ich das noch nicht weiß? Das ist ein ganz wichtiges Gebet, das keiner von uns vernachlässigen sollte. Amen.